Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. War die verstanden? Geht das eigentlich? Ein bisschen leiser. Okay. Bin jetzt? Hört man's? Sonst rede ich einfach laut, das passt schon. Immer noch nicht. Okay. Eingeschaltet ist es. Jetzt sag ich's. Ah, jetzt komme ich. Okay. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Ein Mann träumte, er sehe den Satan auf seinem Thron sitzen und um ihn versammelt alle bösen Geister, die auf seine Befehle warteten. Plötzlich stellte einer eine Frage: Wer will auf die Erde gehen, um Menschenseelen zu verderben? Nur zu bereitwillig meldete sich ein Dämon: Ich. Was willst du den Menschen erzählen? Wollte der Teufel wissen. Ich werde ihnen sagen, dass Gott nur eine Einbildung der Menschen ist. Damit wirst du nicht viel erreichen, antwortete der Teufel mürrisch. Die Menschen wissen im Grunde sehr genau, dass es einen Gott gibt. Zwar leugnen sie es manchmal vor den anderen, aber tief im Herzen wissen sie doch, es gibt diesen Gott und eines Tages muss ich ihm gegenübertreten. Sie versuchen zwar immer wieder den Gedanken daran auf die Seite zu schieben, aber wenn sie von Leiden und Krankheiten heimgesucht werden oder gar der Tod droht, erinnern sie sich wieder an Gott. Nein, diese Lüge ist zu einfach. Noch einmal wiederholte er seine unheimliche Frage: Wer will auf die Erde gehen, um Menschen zu verderben? Ich, antwortete ein zweiter Geist. Und was willst du ihnen sagen? Ja, ich werde ihnen sagen, dass es einen Gott gibt und dass er gerecht und heilig ist und sie zu schlecht, um zu ihm zu gelangen. Auch du wirst damit nichts entgegnete der Teufel. Gerade ihr Elend wird sie zu Gott treiben. Außerdem gibt es noch Bibeln, in denen schwarz auf weiß zu lesen ist, dass Gott die Sünder zu sich ruft, um ihnen ewiges Leben zu schenken. Um Menschen endgültig auf unsere Seite zu ziehen, muss man gerissener vorgehen. Es entstand eine Pause. Schließlich sah der Träumer, wie ein dritter Dämon vortrat und hohnlachend triumphierte: Ich hab's. Und was wirst du ihnen sagen? Fragte der Teufel neugierig. Ich werde ihnen sagen, antwortete er bedächtig, dass es einen Gott gibt. Ich werde sie in ihrem Glauben sogar bestärken. Ich werde sie auch das Evangelium hören lassen. So oft sie wollen. Sollen sie doch die Geschichte von Gottes Liebe kennen. Gottes Liebe, die sich darin zeigt, dass er seinen Sohn für verlorene Sünder opferte. Sollen sie doch die Einladung hören. Wer immer will, nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Meinetwegen können sie auch hören, dass die Rettung ein freies Geschenk Gottes ist und nicht durch eigene Werke verdient wird. Sollen sie das ruhig alles hören, je öfter, desto besser. Aber wie kann sie das verderben, forschte der satanische Meister ungeduldig. Ich werde ihnen das beruhigende Gefühl geben, dass das alles wahr ist. Aber, fügte der Dämon zu, ich werde ihnen gleichzeitig sagen, dass noch Zeit genug ist, um darüber nachzudenken, ob sie Gottes Angebot annehmen wollen oder nicht. Ein Beifallsgemurmel ging durch den Ort der Verzweiflung. Geh, sprach der Fürst der Finsternis, es wird dir gelingen. Und bis heute hat dieser Geist seine Botschaft des Verderbens Tausenden zugeflüstert. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass heute eine Botschaft kommt, die für Menschen ist, die vor dem Tor des Glaubens stehen und die vielleicht noch gar nicht gläubig sind, aber weit gefehlt. In unserem Text, den wir heute bearbeiten oder behandeln, geht es durchaus um Menschen, die das Opferlamm für sich in Anspruch genommen haben und Jesus als ihren ewigen Hohepriester angenommen haben. Es kommt nämlich zweimal in unserem Text heute vor: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und ihr werdet sehen, wenn wir diesen Text betrachten, dass es für Gläubige Christen wirklich gedacht ist. Aber ich lese jetzt zuerst mal den Text, und zwar in Hebräer 3. Wer eine Bibel dabei hat, Hebräer 3, Abvers 1 bis 19. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Ehre als das Haus, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, welche haben dann denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in die Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Ich habe den Text heute bezeichnet oder das Thema bezeichnet als heute. Heute ist ein wichtiges Wort in diesem Text. Heute ist dein Glaube gefordert. Und ich möchte nochmal zu dieser Geschichte kommen am Anfang der Predigt. Es kann natürlich angewendet werden für Menschen, die den Schritt, sich zu Jesus zu bekehren, lange vor sich herschieben, bis es zu spät ist. Aber es kann auch allgemein angewendet werden, nämlich, dass Gott zu uns redet, als gläubige Nachfolger des Herrn. Und doch denken wir, das hat noch Zeit. Es hat Zeit, jetzt den Herrn zu bekennen. Oder vielleicht sich zu bekehren, wenn jemand hier sitzt, der das noch vor sich hat. Es hat Zeit, vielleicht meinem Nachbarn das Evangelium zu sagen. Es hat Zeit, irgendeinen Dienst zu tun, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat. Vielleicht die Jugend, Jungscha, Teenies. Oder warten wir, bis keine Teenies mehr da sind und keine Jugendlichen mehr da sind. Es hat vielleicht Zeit, eine gewisse Sünde abzulegen, wovon du weißt, dass sie dich abhält von dem Dienst des Herrn. Es hat Zeit, dich mit jemand zu versöhnen oder irgendwas zu bereinigen, was Gott dir schon mehrmals vielleicht aufs Herz gelegt hat. Oder. Du weißt, was Gott dir vielleicht aufs Herz gelegt hat und was du immer wieder vor dir herschiebst. Denk mir, was des Teufels liebstes Möbelstück ist. Wer kennt es? Die lange Bank, genau. Bevor wir aber in den Text jetzt einsteigen, möchte ich erstmal das bisher Dagewesene vom Hebräerbrief zusammenfassen. In Hebräer 1 geht es ja um die Einzigartigkeit des Heilsplans, der von Gott gemacht worden ist. Ja, er hat am Ende geredet im Sohn und der Sohn ist erhabener als die Engel. Es beginnt was ganz Neues, was Gott gewirkt hat. Und Hebräer 2, geht es mehr um die Antwort des Menschen. Was macht der Mensch mit diesem Heilsplan? Nimmt er ihn an oder missachtet er es? Ein Dazwischen gibt es nicht. Jesus hat sich erniedrigt, um erhöht zu werden und unser ewiger Hohepriester zu werden. Und so beginnt auch Hebräer 3, Vers 1. Da steht, daher, heilige Brüder, da steht das Wort im Griechischen Adelpos. Das wird in den meisten Übersetzungen mit heilige Brüder übersetzt. Kann aber auch als Mitglieder einer Lebens- oder Liebesgemeinschaft, zum Beispiel auch die Gemeinde, verwendet werden, also wo auch Mann und Frau dazugehören. Aber der Hebräerbrief ist hauptsächlich ja für Judenchristen geschrieben, für die langsam begann, die Verfolgung einzusetzen, sie im Begriff waren zu resignieren und sich Stück weit wieder von Jesus abzuwenden und dem Judentum wieder zurück oder dem Gesetz wieder zurückzukehren, zu dem Gesetz oder zurückzufallen. Drum waren eigentlich auch diese verantwortlichen Brüder hier angesprochen, dass sie die Kurve zu Jesus wieder ganz klar bekommen, als Vorbild für alle. Aber Teilhaber der himmlischen Berufung, wie es hier von Vers 1 heißt, ist klar, geschlechterneutral zu verwenden. Betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnis, der Herr Jesus Christus, und das gilt für alle und zu jeder Zeit. Jeder, der sich klar zum Herrn Jesus stellt und der Jesus als sein Erlöser angenommen hat, für den ist heute diese Botschaft. Ich habe die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Punkt, es gelingt mir eigentlich selten, dass ich bloß zwei Punkte habe, meistens sind es immer mehr. Okay, aber diesmal ist gegangen. Der erste Punkt, Jesus, unsere Glaubensgrundlage, Verse 1 bis 6. Und dann der zweite Punkt, Leben im Glauben, 7 bis 19. In den ersten 6 Versen wird ohne Wenn und Aber dargestellt, dass Jesus die unverrückbare Grundlage für unser Heil und unseren Glauben ist. Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Und er wird hier mit Mose verglichen, Mose, der auch der Treue war und auch ein Schatten auf dem Messias war. Im Vers 3 steht, dass er größerer Herrlichkeit gewürdigt worden ist als Mose, also Jesus. Obwohl Mose in seinem Haus als treuer Diener bezeichnet ist, und das zu Recht, wir wissen ja, wie Mose beim Auszug aus Ägypten treu war, die Befehle Gottes bedingungslos ausgeführt hat und Gott sich auch klar zu Mose gestellt hat. Dennoch haben wir einen treuen Herrn, der das ewige Haus gebaut hat und einen Grund gelegt hat, der uns eine ewige Hoffnung gibt. Mose war höchstens ein Glaubensheld, der auf den Messias und das Evangelium hingedeutet hat und auch treu seine Aufgaben erfüllt hat. Wenn wir an den Auszug aus Ägypten denken, das Passahlamm hat auch, diese Dinge haben auch eine Bedeutung für das Evangelium. Aber es wird in den ersten 5 Versen deutlich, Jesus ist größer als Mose, nicht nur als Person, sondern auch in dem Ergebnis. Mose war gehorsam und durch diesen Gehorsam und seinen Glauben ist das Volk aus Ägypten herausgeführt worden und von seinem Nachfolger Josua dann ins verheißene Land geführt worden. Wenn auch nicht alle, aber. Und Jesus hat ein Haus gebaut, ein anderes Haus, nämlich unser ewiges Heil. Durch seinen Gehorsam am Kreuz von Golgatha. Und somit hat er ein ewiges Heil für uns erworben, das viel größer ist als das, was Mose gewirkt hat. Aber da gehen auch nicht alle mit, wie auch schon bei Mose oder ins Land Kanaan. Im Vers 6 wird klar, dass Christus als Sohn derjenige ist, der über dem Haus steht. Und sein Haus sind wir. Es wird deutlich, dass sein Haus die Gemeinde ist. Und die ist nicht so begrenzt hier wie in unserer Gemeinde mit uns paar Leuten, sondern die Gemeinde ist bezeichnet als die universelle, weltweite Gemeinde, wo jeder Mensch, der sich an den Herrn Jesus angenommen hat, dazugehört. Aus allen Ländern und Denominationen. Ich lese gerade Epheser 2, da steht es ganz deutlich, wie das mit dem Haus zu sehen ist. Epheser 2, 21 und 22, da steht, da gibt es ein schönes Lied. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist genau das, was hier gemeint ist mit dem Haus Gottes. Ja, was ist das Kennzeichen von so einem Haus? Zunächst mal zwei klare Kennzeichen eines Hauses Gottes, beziehungsweise den Menschen, die dort leben. Erster Punkt ist die Freimütigkeit im Vers 6 oder die Zuversicht, sagen auch manche Übersetzungen. Das ist griechisch Parasia. Und ich zitiere mal das, was hier in der Wortbedeutung auch von diesem Wort Parasia steht. Da steht, das Zutrauen, die Freimütigkeit oder die Zuversicht des Glaubens, die ohne Zittern, Furcht oder Zögern in Gemeinschaft mit Gott ist, die Aufgaben des Evangelisten wahrnimmt, die Hoffnung festhält und so jede Handlung vollbringt, die eine besondere Übung des Glaubens ist. Ja, ich finde das super ausgedrückt. Also einfach Zuversicht zu haben in allem, was wir tun und die Aufgabe zu erfüllen, eigentlich die Gott uns gegeben hat. Das zweite Kennzeichen des Hauses Gottes oder den Menschen, die im Haus Gottes sind, nämlich, dass sie Ruhm der Hoffnung haben, wie es hier im Vers 6 steht. Ruhm der Hoffnung, das ist auch ein Zeichen des Gläubigen. Ein Ruhm der Hoffnung, ja. Wenn wir nicht Hoffnung haben, wer soll es dann haben auf dieser Welt? Wir stehen auf der Siegerseite, wir stehen mit dem Herrn Jesus auf der Siegerseite. Und ja, egal welche Lebensumstände wir haben, unser Kennzeichen ist einfach, dass wir Zuversicht haben, dass wir Hoffnung haben. Ja? Und das sollte, und hier geht es eigentlich nicht um Heilverlierbarkeit, zum Beispiel im Vers 6, da steht ja, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier geht es eigentlich nicht um die Heilsverlierbarkeit oder so etwas überhaupt in dem ganzen Text eigentlich nicht, sondern da geht es eigentlich darum, dass wir eine Strahlkraft haben unseres Glaubens. Dass es ein Kennzeichen ist eigentlich unseres Glaubens. Klar kann es immer mal sein, dass wir auch mal Zweifel haben, dass wir Durchhänger haben. Das ist klar, aber wenn wir unser ganzes Leben anschauen, soll das eigentlich unser Kennzeichen sein. Ja, nach dem ersten Punkt Jesus, unsere Glaubensgrundlage, kommt jetzt der zweite, nämlich Leben im Glauben. Vers 7 beginnt mit deshalb, wo der Heilige Geist spricht zu den Gläubigen, nämlich heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet oder verstockt oder verschließt eure Herzen nicht, je nach Übersetzung. Hoffentlich sind wir dazu in der Lage, wenn Gott zu uns spricht, dass wir unsere Herzen verschließen, dass wir unser Herz verstocken. Aber wie geht das denn? Es wird hier ein Beispiel aus dem Alten Testament sehr ausführlich geschildert. Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt hier diese Beispiele aus dem Alten Testament. Und ich denke, die meisten kennen ja diese prägende Geschichte des Volk Israels, als Gott sie mit starker Hand und mit machtvollem Handeln aus dieser Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt hatte. Ich glaube, das brauche ich nicht im Detail wiedergeben. Sie sahen die Wunder sehr eindrücklich. Die 10 Plagen, das Teilen des Meeres, die Wolkensäule am Tag, die Feuersäule bei Nacht und viele, viele andere Wunder. Jeder sah, dass der Gott am Werk war. Und ich glaube, dass niemand es gab, der daran zweifelte, dass da Gott am Werk ist. Aber schon bald wurden sie erbittert, wurden rebellisch gegenüber Gott und versuchten sogar den lebendigen Gott. Stellten ihn auf die Probe, wie es im Vers 9 steht. Und Gott antwortete weiterhin mit weiteren Werken, die eigentlich nochmal passiert sind. Zum Beispiel, als Gott das Manna vom Himmel schickte, als frisches Wasser aus dem Fels kam und so weiter. Und trotzdem murrten das Volk weiterhin. Deshalb steht hier zweimal die Warnung heute, wenn ihr seine Stimme hört. Im Vers 7 und im Vers 15. Und im nächsten Kapitel auch nochmal im Kapitel 4, Vers 7. Da sagt er zu ausgewachsenen Gläubigen, die in der Nachfolge des Herrn stehen, aber auch auf dem Weg sind, wie schon erwähnt, lau und nachlässig zu werden und ins Judentum, in die Gesetzlichkeit zurückzufallen. Aber wie sollen wir das verstehen? Ist so ein Wort eigentlich für Christen gedacht, die im 21. Jahrhundert leben, gläubig sind, einer christlichen Gemeinde angehören und ihren Weg mit Jesus gehen? Ich möchte nochmal betonen, es geht hier nicht um die Verlierbarkeit des Heils, und zwar in dem ganzen Text nicht, sondern es geht um unseren Wandel im Herrn. Ob wir in die Ruhe gehen oder eben nicht. Ob unser Leben ein Zeugnis und ein Wohlgeruch für andere ist oder nicht. Das Volk Israel hatte die Verheißung, in die Ruhe des verheißenen Landes Kanaan einzugehen. Aber sie verbauten sich diesen Segen. Und auch wir haben sehr, sehr viele Verheißungen vom Herrn bekommen. Wir haben es im ersten Teil des Textes gesehen, dass Jesus unsere Glaubensgrundlage ist. Ja? Er hat die Grundlage gelegt für unseren Glauben. Aber wandeln wir auch in diesen Verheißungen, die wir vom Herrn bekommen haben? Oder lassen wir alles nur so mitlaufen? Was will uns Gott mit diesem Text sagen? Und ich will es so erklären, wie ich es eigentlich nach wochenlangem Nachdenken über diesen Text verstanden habe. Der Schreiber des Hebräerbriefs möchte warnen vor einer selbstgefälligen Haltung. Es gibt auch heute Gefahrenquellen, die wir kennen sollten. Welche Gefahren bestehen für unser Glaubensleben? Gefahrenschilder sind ja auch Schilder, wo wir achtsam sein müssen. Ja, wenn wir irgendwo im Straßenverkehr Gefahrenschilder sehen, dann sind die nicht aufgestellt, weil sie uns einengen wollen, sondern weil sie uns bewusst warnen möchten. Und so ist es auch hier. Es sind hier wirklich, werden hier Gefahren beschrieben, die wir eigentlich ernst nehmen sollen, ja. und die für unser praktisches Glaubensleben wichtig sind. Ja, welche Gefahren gibt es für uns in unserem Christenleben? Und im Vers 6 wird es klar beschrieben. Und ich möchte mal fünf Gefahren rausgeschrieben, was wir bedenken sollten, wenn Gott uns heute sagt, heute, die Gefahr 1, heute nicht als heute behandeln, sondern dem Lieblingsmöbelstück des Teufels auf den Leim gehen. Der sagt nicht heute, sondern irgendwann mal. Am liebsten so lang, bis irgendwann. Und bis irgendwann niemand mehr dran denkt, am besten. Vielleicht du selber nicht mal. Also was sollten wir lernen aus dieser Gefahr? Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann tue es sofort bei der schnellstmöglichen Gelegenheit. Und teile es mit jemandem deines Vertrauens, der dich auch mal fragen kann, wie sieht's aus? Dann Gefahr 2, höre auf seine Stimme. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Durch die neuen Medien werden wir immer unempfänglicher für das geschriebene Wort. Das hat Gott aber auserwählt. Nicht YouTube, sondern das Wort Gottes. Sein Wort täglich lesen, über sein Wort nachdenken und danach handeln im Glauben. Die Gefahr ist natürlich, dass wir das Wort vernachlässigen und Gott nicht mehr intim zu uns spricht. Und dann auch logischerweise kein Handeln folgt. Die Gefahr 3, dass wir das, was Gott sagt, dass wir unsere Herzen vor Gott verschließen. Aber wie kann das gehen? Wir lesen vielleicht das Wort Gottes noch, aber es berührt uns so nicht besonders. Es lässt uns irgendwie kalt. Im Vers 7 und im Vers 15 kommt hier das gleiche Wort vor. Verhärtet eure Herzen nicht. Und verhärtet kann auch heißen, versteift, hartnäckig, störrisch. Ja, könnte man bei dem Wort störrisch denke ich immer an Esel. Wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht mehr. Ne? Und so kann es bei uns auch sein. Wie so störrische Esel. Lesen wir vielleicht das Wort. Deshalb passen wir auf, dass das Wort lebendig bleibt, nicht nur oberflächlich gelesen wird. Gefahr 4, es geht noch einen Schritt weiter. Der Schreiber des Hebräerbriefs bringt sogar das Beispiel, dass die Väter sogar bewusst Gott versuchten. Ich lese mal Vers 8 und 9. Da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke. Ja, müssen wir uns mal vorstellen. Obwohl das Volk so viele Wunder sah und die Verheißung auch zur Versorgung hatte, murrten sie bei jeder kleinen Gelegenheit. Sie gingen sogar so weit, dass sie Gott sogar versuchten und ihn auf die Probe stellten. Im positiven Sinne dürfen wir Gott übrigens schon auf die Probe stellen. Wenn es um seine Verheißungen geht, dürfen wir ihn schon auf die Probe stellen. Aber sie haben gemurrt und versucht, wirklich Gott zu demütigen, könnte man vielleicht schon sagen. Aber es ist immer noch der allmächtige Gott, den wir vor uns haben. Gemurrt und versucht haben sie Gott bei ganz normalen Alltagssituationen, weil sie weil ihnen das Essen und das Trinken nicht gepasst hat, das Gott ihnen gab. Und bei uns ist es doch oft auch so, oder? Wir sind manchmal im Alltag unzufrieden, weil manches vielleicht nicht so läuft, wie wir es gerade gerne hätten. Also diese Woche, ich möchte euch das ersparen, was diese Woche war, aber eine Woche Predigtvorbereitung habe ich mir auch anders vorgestellt. Es waren wirklich sehr viele Sachen, wo ich gedacht habe, nee, es kann ja wohl wahr sein. Aber da sind wir gefordert. Dann sind wir herausgefordert, auch diese Situation zu meistern. Und zu sagen, ja, okay, Gott hat es jetzt so geführt. Irgendwie wird es schon gehen. Ja. Ja, zum Schluss noch ein paar Gedanken zu den Lösungen, die wir vielleicht auch in unserem Text vielleicht überlesen könnten. Was können wir heute tun? Das heute ist ja wichtig. Am Anfang haben wir ein Lied gesungen. Wie war das? Verschieb's nicht auf morgen oder so ähnlich, gell? Als erstes Lied. Ja, genau, irgendwie so. Was können wir heute tun? Und ich möchte den Vers 12 und 14 nochmal vorlesen, aber diesmal in der Hoffnung für alle, weil es da ein bisschen praktischer ausgedrückt ist. Kapitel 12 bis 14, da steht, achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso, also wie das Volk Israel, durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt, wieder ein heute, und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Das wäre zum Beispiel nochmal eine Gefahr, dass wir von der Sünde betrogen werden. Gefahr 5 vielleicht. Denn nur, wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Also der Schreiber des Hebräerbriefs warnt, dass sehr wohl unser sündiges Wesen und unsere alte Natur uns zum Unglauben und zu bösen Handlungen verleiten kann. Aber genau dazu hat uns Gott als Gemeinde zusammengefügt, damit wir aufeinander Acht haben und uns ermahnen und ermutigen, dass wir gesund im Glauben und nicht im Unglauben wandeln. Ja, was sollen wir heute mitnehmen? Und für mich ist es immer wichtig nach einer Predigt, was nehme ich heute mit? 6 Punkte, 6 Stichworte vielleicht, was wir mitnehmen können. Erstens, Jesus als unsere Grundlage. Uns bewusst sein, Jesus ist unsere Grundlage. Zweitens, heute, nicht irgendwann. Drittens, Glauben, nicht Unglauben. Viertens, Gefahren kennen und sie nicht unser Leben beeinflussen lassen. Fünftens, die Zuversicht bis zum Ende festhalten. Sechstens, einander ermahnen und ermutigen. Beides im gesunden Maß. Und wenn wir diese 6 Punkte wirklich auch in unser Leben wirken lassen, dann sind wir wirklich auch ein lebendiges Zeugnis für unseren Herrn und für unseren lebendigen Gott. Amen.